So, mit Spannungen leben. Wir sind zwar genau gleich alt, aber genau, mit der Höhe, da klappt es nicht. Darum geht es heute und in den nächsten Predigten mit Spannungen leben. Bei ihm war es für mich immer spannend. Als ich so 10, 11, 12, 13, 14 war, habe ich das evangelische Sonntagsblatt ausgetragen und dann bin ich einmal in der Woche immer zu ihm gekommen. Er war ein pensionierter Mechaniker, hatte eine eigene Werkstatt, mehrere Räume, in die eigentlich so gut wie niemand hineinkam. Irgendwann durfte ich hinein. Und das war genial. Es war eigentlich keine Werkstatt, es war eine Fundgrube, eine Goldgrube, eine Schatzgrube. Überall, wo man etwas ablegen konnte, waren Berge von Werkzeug und Ersatzteilen. Man erahnte, dass darunter irgendwo eine Werkbank war, die war aber nie zu sehen. Und in allen Ecken und Enden stand irgendetwas. Für mich total genial. Irgendwann kam ich einmal an mit meinem französischen Fahrrad, das ihm nicht gefiel, weil er deutsche Fahrräder verkaufte. Und ich sagte, Herr, ich möchte seinen Namen nicht nennen, Herr sowieso, ich brauche für mein Fahrrad einen Zahnkranz. Und wie immer sagte er, habe ich nicht. Ich war mir aber sicher, dass er mehr als einen haben würde. Dann war immer das gleiche Ritual. Ich musste ihn also etwas länger bedrängen, liebevoll. Und irgendwann ging er mit mir durch seine Werkstätten. Wir fanden nicht nur einen oder zwei Zahnkränze. Ich weiß nicht mehr wie viele, aber es gab unwahrscheinlich viele. Und dann konnte ich aussuchen. Und wäre mir das Fahrrad nicht geklaut worden, würde ich heute noch mit diesem Zahnkranz fahren. Ich habe nie mehr einen solch genialen Zahnkranz gefunden, wie er ihn hatte. Für mich war sein Chaos total super. Für diesen alten Mechaniker war es nicht ganz so toll. Irgendwann wusste er leider nicht mehr, wem die ganzen Kettensägen denn gehören, die in seiner Werkstatt liegen. Und dann hat er wohl die Verkehrten weitergegeben. Und irgendwann musste er in die Nervenklinik, weil er sein Chaos nicht mehr ausgehalten hat. Zum Glück kam er irgendwann wieder zurück und ich durfte wieder in seine Werkstatt. Chaos. Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die nicht gerne aufräumen. Das ja, so unwahrscheinlich gerne räume ich auch nicht auf. Aber ich glaube, Ordnung gefällt doch so gut wie jedem. Wenn wir etwas suchen und zack, Eingriff und ich weiß, wo es ist. Oder wer von euch sucht denn gerne seinen Schlüssel? Jeden Tag eine Viertelstunde, bevor er losfahren will. Nein, es ist gut, wenn ich weiß, zack, da hängt er. Hoffentlich. Ordnung ist gut für unser Leben. Und darum wollen wir die Dinge einordnen, einsortieren. Links, rechts. Gut, schlecht. Richtig, falsch. Schwarz oder weiß. Wir lieben es, die Dinge einzusortieren. Und so wollen wir es auch mit der Bibel, auch mit Gottes Wort machen. Deshalb lieben wir, gerade wir deutschen Theologen, die Fächer der systematischen Theologie, das ist Theologie, das ist Dogmatik, das ist Ethik, das sind all diese Fächer, die beschreiben, wie man den Glauben in ein System packen kann. Und am liebsten würden wir Gott selbst in ein System packen. Erstens, zweitens, drittens und dann 1.1, 1.2, 1.3 und bei 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. So sind Dogmatiken aufgebaut. Ich liebe das auch. Gott in ein System bringen. Zack! Wenn du etwas wissen willst, Zugriff. Und du kannst es sofort erklären. Steht unter 231a, Paragraph 4. Vieles in der Bibel ist auch so klar, ist einzuordnen, ist bis zu einem gewissen Grad in systematische Theologie zu beschreiben. Dass wir nicht durch eigene Werke gerettet werden können. Dass die Gnade reicht, das, was Jesus getan hat, dass sein Tod am Kreuz für uns reicht, dass es nach diesem Leben ein Leben nach dem Tod gibt. Und vieles, vieles mehr ist für die Bibel wirklich klar, das können wir einordnen. Aber jetzt kommt die Herausforderung. Gottes Wort mutet uns manches zu, was nicht so klar ist und vor allem, es mutet uns manches zu, was, wenn wir sein Wort lesen, in einer gewissen Spannung steht. Eine Spannung, die Gott uns offensichtlich zumutet. Und darüber wollen wir heute und in den nächsten Predigten nachdenken. Über Spannungen, die Gottes Wort uns zumutet und wie wir damit umgehen können. Heute geht es um die Frage, was können wir eigentlich von Gott wissen? Und jetzt wollen wir uns einmal zwei Bibelstellen anschauen. In Epheser Kapitel 4, eigentlich geht es mir um nur einen Gedanken, ich möchte es trotzdem im Zusammenhang lesen. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Worum es mir hier in diesem Zusammenhang geht, ist dieser Gedanke, dass wir miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen sollen und dürfen. Das beschreibt das, was die Bibel an vielen anderen Stellen auch bezeugt. Gott ist kein ferner Gott, der auf Distanz bleibt, der sagt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ihr so viel von mir wisst. Er ist der nahe Gott geworden. Er hat sich uns offenbart, er hat sich Abraham offenbart, er hat sich dem Volk Israel offenbart und am letzten hat er sich in Jesus uns offenbart. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Kennenlernen ist übrigens für Paulus ein sehr klar definierter Begriff und er meint etwas anderes, als wir Deutschen meistens damit verstehen. Wir denken ja, ein Kumpel ist jemand, den man so etwas kennenlernt. Das drückt etwas Oberflächliches aus. Die Bibel meint genau das andere. Vielleicht haben Sie diesen Satz einmal in der Bibel gelesen. Abraham erkannte seine Frau und sie war schwanger. Ich glaube, das drückt zutiefst aus, worum es geht. Es geht um Nähe, um Vertrautheit, um ganz enge Beziehung. Ein Kapitel vorher schreibt Paulus auch, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen. In der Tiefe kennenlernen. Und Paulus beschreibt es hier, er sagt, in der Breite, in der Länge, in der Höhe, in der Tiefe, in allen Dimensionen sollen wir Gott und seine Liebe kennenlernen. Das ist die eine Seite. Der offenbare Gott, den wir immer und immer mehr kennenlernen sollen. Martin Luther sagt, es ist der Deus Revelatus, der sich Offenbarende, der sich uns mitteilende, der nahegekommene Gott. Ihr Lieben, das ist so gut, dass wir einen Gott haben, der nicht Abstand hat, sondern der auch an diesem Morgen sagt, ich möchte, dass du mich kennenlernst, immer besser die Höhe, die Breite, die Länge, die Tiefe, du sollst mich kennenlernen. So wie Johannes es an einer anderen Stelle im ersten Johannesbrief sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben. Und dann kommt es, was wir mit Händen betastet haben, diesen Jesus konnten sie anfassen. Gott ist uns nahe gekommen, das ist so gut. Aber jetzt gibt es auch die andere Seite und die wollen wir ehrlich miteinander betrachten. Da heißt es im Korintherbrief, denn unser Wissen ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn das Vollkommene kommen wird, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Unser Wissen über Gott, unsere Erkenntnis von ihm, Stückwerk. Immer nur bruchstückhaft. Bleibt auf dieser Erde unscharf. Ein Spiegel. Ein Spiegel zur Zeit des Paulus. Das war etwas ganz Verschwommenes, schwammig. Paulus sagt, ein dunkles Bild. Was wir in solch einem Spiegel sehen, ist nicht verkehrt, ist nichts Falsches. Aber es ist eben nur unscharf. Es ist ein ganz kleiner Teil von dem, was man erkennen kann, und dieser Teil nur unscharf. Und jeder, der länger mit Gott unterwegs ist, der kennt das. Und was ich jetzt sage, ist nicht irgendeine Theorie, darum geht es nicht. Das ist etwas, was wir im Leben ganz praktisch erleben. Und oftmals leidvoll. Dass dieser Gott, der uns so nah sein will, manches Mal so verborgen erscheint. So unverständlich. So wie Karl Barth, der große Theologe, es sagt, Gott ist und bleibt doch der ganz andere. Der ganz andere. Das ist er. Das sehen wir doch schon in den Evangelien bei Jesus. Wie oft handelt er so ganz anders, als wir es in der Situation gerade von ihm erwarten. Einmal so unglaublich liebevoll und barmherzig und dann hart. Sehr konfrontierend. Das erleben wir im eigenen Glaubensleben doch ähnlich. Natürlich gibt es Zeiten, da funktioniert der Glaube, da geht es auf. Da läuft es so, wie wir uns das vorstellen. Wir beten und Gott kommt uns nahe. Wir erleben das. Wir beten um eine Sache und Gott schenkt uns das. Das gibt es natürlich und das ist gut so. Aber es gibt doch auch das andere, wo es gar nicht mehr zusammenpasst, wo Gott auch in unserem Leben so anders handelt, so unverständlich, so fremd, so verborgen. Luther spricht hier vom Deus absconditus, vom verborgenen Gott. Und die Bibel beschreibt das an vielen, vielen Stellen. Sie ist da ganz ehrlich. Da heißt es in Klagelieder Kapitel 3, sagt Jeremia, das ist für mich eine dieser deutlichsten Stellen. Wohin ich mich wende, jeder Weg ist versperrt, Gott lässt mich nicht entkommen. Und dann sagt Jeremia von Gott, er hat mir aufgelauert wie ein Bär. Er hat mir aufgelauert wie ein Bär. Wie ein Löwe in seinem Versteck. Er hat mich vom Weg abgedrängt, mich zerfleischt und hilflos liegen lassen. Hey, ist das Gott, der liebevolle Gott? Im Buch Prediger steht dazu, gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Das ist die Spannung. Da ist Gott, der nahe sich offenbart, der ganz nahe kommen will, den du immer mehr und immer tiefer kennenlernen sollst und ihm immer mehr vertrauen sollst und darfst. Und das ist auch richtig. Und dann ist er doch der andere, den wir nie ganz verstehen werden, der immer auch ein Stück für uns verborgen bleibt. Wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Die Gefahr in Spannungen ist ja immer, dass wir sie zur einen oder zur anderen Seite auflösen wollen. Und diese Gefahr wollen wir uns anschauen. Die Gefahr zur Linken, dass wir die verborgene Seite Gottes nicht aushalten, dann möchten wir Gott so ganz offenbar haben. Dann versuchen wir, Gott in den Griff zu bekommen, alles zu erklären, erklärbar zu machen, jedes verborgene Handeln Gottes erklärbar machen. Das kenne ich auch. wenn ich in der Seelsorge bin und dann erzählt mir jemand von seinem Leid. Ich kann mich erinnern, noch ganz, ganz am Anfang meines Dienstes, dieser Vater, der mir jedes Mal, jede Woche, wenn ich dort in das Haus kam, erzählt hat, dass sein 16-jähriger Sohn damals gestorben ist. Und dass er es nicht verstehen kann. Und dann willst du es irgendwie rund machen. Dann willst du es erklären, Gott erklärbar machen. Gott hat vielleicht etwas vorgehabt damit. Er will vielleicht dadurch zu dir sprechen. Und natürlich wird es diesem jungen Mann im Himmel besser gehen. Und manches können wir ja auch begreifen. Aber da bleibt immer das andere. Wir wollen auch Meister der Schrift werden. Genau wissen, wie Gott ist. Wie die Schriftgelehrten damals, als Jesus ihnen begegnet ist. Und sie ganz genau wussten, wie Gott sein wird. Und das ist ja so grotesk. Da kommt Jesus und sagt, hallo Leute, ich bin's, ich bin Gott. Und sie, die Schriftgelehrten, schauen ihn an und sagen, nein, nein, du bist Gott nicht. Gott ist anders. Wir wissen, wie er ist. Versteht ihr, das ist die Gefahr. So gut und wichtig es ist, dass wir die Nähe zu Gott suchen, ihn immer mehr kennenlernen wollen, so dass wir wirklich sagen können, aber lieber, lieber Vater, ganz vertraut, so kann es doch eine Gefahr sein, wenn wir uns einbilden, dass wir ihn ganz genau kennen, wissen, wie er ja ist. Dann sind wir nicht mehr offen, ihn immer noch mehr kennenzulernen. Und am Ende werden wir immer wieder tief enttäuscht sein, weil er doch immer wieder anders ist. Wir sollten uns davor hüten, uns zum Meister der Schrift zu machen und am Ende über Gott. So gut es ist, von ihm immer mehr zu erfahren, wir sollten uns davor hüten, zu denken, wir haben es rund, geklärt, alles eingeordnet. Aber jetzt kann es genauso passieren, dass wir zur anderen Seite herunterfallen. Die Gefahr zur Rechten. Dass wir da quasi kapitulieren. Wenn also Gott doch ein verborgener Gott ist, wenn unser Wissen doch nur Stückwerk ist und bleibt, dann können wir also doch nie etwas Sicheres über ihn aussagen? Kann und soll dann jeder sich so sein eigenes Bild von Gott machen? Gilt dann doch der Wahrheitspluralismus zur Frage nach Gott? Ich denk mir meinen Gott so und du denkst dir deinen Gott etwas anders. Dann habe ich einmal eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, wenn ich die Bibel lese und da steht etwas drin, was mir nicht gefällt, reiß ich die Seite einfach raus. Das ist eine Möglichkeit. So kannst du damit umgehen. Natürlich. Was soll dann noch das Bemühen, ihn kennenzulernen? Wozu sollen wir uns dann noch ausstrecken? Dann bleiben wir eben in einer gewissen Distanz zu ihm. Das möchte Gott auch nicht. Wir sollen ihn immer tiefer kennenlernen. Wir sollen in seinem Wort forschen und fragen, wie bist du, Gott? Ja, das ist wichtig. Und das gehört zum Christsein, ihn immer, immer mehr kennenzulernen. Und dann vor allem im Alltag ihm vertrauen und Erfahrungen mit ihm zu machen und zu erfahren, wie er ist. Und darauf achten, dass unsere Beziehung zu ihm lebendig bleibt. Und ja, es gibt auch ein klares Wissen über Gott. Nicht all unser Wissen über ihn ist eben Stückwerk. Er ist der Schöpfer des Universums. Er wurde in Jesus Mensch. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und es gibt vieles, vieles mehr, was auch klar ist. Und wir sollen nicht im Abstand bleiben, seine Nähe suchen, glauben, dass er der liebevolle Vater ist, dass wir Papa sagen dürfen, dass der Schuldbrief zerrissen ist. Und doch bleibt es bestehen, diese Spannung. Und diese Spannung, die gilt es einfach auszuhalten, dass er, der ganz nahe sein will, der sich offenbart und doch der Ferne. Wie können wir diese Spannung aushalten? Ich will euch am Ende zwei Tipps dazu geben.
Das eine ist, dass wir mit Gott ehrlich im Gespräch bleiben, weil er eben der nahe Gott ist. Darum dürfen wir mit ihm über alles reden, ihm sagen, wie es uns geht, auch mit ihm. Wenn er uns der nahe Gott ist, dann dürfen wir auch sagen, wo wir ihn nicht verstehen, wo wir uns schwer mit ihm tun, wo wir vielleicht sogar an ihm zweifeln. Weil er der nahe Gott ist, gerade deshalb brauchen wir uns nicht mit all dem, was wir nicht verstehen, abwenden. Wie Jeremia es getan hat, der sagt, Gott, du bist mir geworden wie ein Bär, wie ein Löwe, wie so ein Raubtier, das mich zerreißen will. So ehrlich dürfen wir mit Gott reden. Martin Luther hat dazu ein tolles Bild verwendet. Er sagt, du, das mit Gott kannst du so machen wie so ein ganz kleines Kind mit der Mutter. Es geht zur Mutter hin, der ist total vertraut, aber aus irgendeinem Grund schimpft die Mutter. Und das Kind versteht die Mutter nicht mehr und es wendet sich von der Mutter ab und es weint. Und dann ist dieses kleine Kind da mit seiner Not und es weint. Und was braucht es? Es braucht jemand, der sie in die Arme nimmt. Und was macht das kleine Kind? Das geht tatsächlich bis zu einem gewissen Alter. Es geht zurück zu dieser Mutter, weil sie weiß, wenn mich jemand tröstet, dann ist es diese Mutter. Und Martin Luther sagt, genau so sollst du es tun. Wenn dir dieser Deus absconditus, dieser verborgene Gott begegnet und wenn du es nicht mehr aushältst, wenn du es nicht mehr verstehst, dann darfst du dich von ihm abwenden. Du musst nicht ständig darüber nachdenken, warum Gott, warum hast du das so getan? Warum hast du es nicht anders getan? Wende dich von diesen Gedanken ab. Aber dann, bleib mit deiner Not nicht alleine. Und am Ende gibt es nur einen, der dich trösten kann. Und dann geh hin zu diesem Gott, der dir nahe sein will und der dich lieb hat. Und ein zweites, bleib in Gemeinschaft. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Hier im Gottesdienst und deshalb war unsere Vision von Anfang an in dieser Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein, die in kleinen, vertrauten Gruppen lebt. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass da so viel Segen drin ist. Dass wir mit anderen Christen zusammen sind, unseren Glauben teilen, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen, dass wir es lesen und fragen, was liest du hier? Was verstehst du hier? Wie hast du das vielleicht in deinem Alltag erlebt? Das brauchen wir, damit wir nicht auf der einen oder anderen Seite herunterfallen, dass wir nicht in unserer Einseitigkeit bleiben. Wir brauchen den anderen Christen. Gemeinschaft. Gott, der Verborgene und Gott, der Nahe. Diese Spannung mutet Gott uns zu. Diese Spannung mutet er dir zu. Und das ist gut. Bleib in dieser Spannung. Ganz, ganz am Ende, wenn wir vor ihm stehen, dann wird die Spannung aufgelöst sein. Dann werden wir erkennen, wie er wirklich ist. Ich bete. Jesus, du kennst uns und du weißt, wie so gerne wir in diesem Leben wir die Dinge einordnen, klar kriegen, schwarz und weiß, richtig und falsch. Und so hätten wir es gerne auch bei dir, dass wir dich einsortieren, dass wir ganz genau wissen, wer und wie du bist und wie du in jeder Situation handelst und zu handeln hättest. Danke, danke, dass du dich uns offenbart hast, dass du nicht der Verborgene geblieben bist, dass du nicht im Abstand bleibst, dass du Mensch geworden bist, dich offenbart hast. Danke, dass du dich weiter offenbaren willst. Heute an diesem Morgen und unser ganzes Leben hindurch, dass du dich weiter in unserem Leben offenbaren willst. Gib uns diese Sehnsucht danach, dass wir dich immer mehr und immer tiefer erkennen. Aber bewahr uns auch. Bewahr uns davor, dass wir am Ende denken, wir wüssten alles. Wir haben dich bis ins Letzte verstanden. Bewahr uns davor, dass wir alles erklären wollen, wer und wie du bist. Und wenn wir wieder einmal neu über dich erschrecken, wenn wir es neu nicht verstehen, wenn wir uns an deinem Wort und an dir reiben, gib uns den Mut, dass wir diese Situation aushalten. Und hilf uns, dass wir uns dann mit unserem ganzen Unverständnis doch wieder an dich wenden. Amen.